Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Und wir sprechen heute mit Simon Schaber. Er ist bei einer DAO, bei der Spool DAO, ist dort Lead Builder und erzählt uns heute ausführlich, wie eine DAO funktioniert, Arbeitsverträge, dezentrales Arbeiten weltweit. Insofern ist es mal, wie ich dann auch rausfinden werde, so eine Art Gespräch mit der Zukunft. Ja, lieber Simon, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du arbeitest bei der Spool DAO. Wir hatten bis jetzt noch keine DAO hier im Interview. Ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht stellst du dich an dieser Stelle einfach selber kurz vor.
Na, das freut mich sehr gern. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr happy hier zu sein. Ja, ich bin, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Lead Builder bei SpoolDAO. Was heißt das? Sind vielleicht einige Fragezeichen, die da aufpoppen bei den ein oder anderen Zuhörern. Lead Builder, wir haben viele, viele Contributor im Endeffekt für Spool, für das Projekt auf der Tech-Seite, aber auch auf Marketing, auf Partnership-Seite, auch auf der organisationellen Seite. Und ja, Builder sind die Kern-Contributor im Endeffekt bei Spool. Was eine DAO ist, wissen wahrscheinlich deine ja, interessierten Zuhörer schon seit längerem, aber nochmal kurz, die
Gerne nochmal
Idee ist eben deine.
ausführen.
Gerne, okay, dann springe ich mal kurz rein. Eine DAO steht kurz für Decentralized Autonomous Organization. Die Idee ist eben ja, über die vergangenen Jahrhunderte und die Entwicklung ja, bekannter Organisationsformen hinauszublicken und im Endeffekt eine Organisation zu bauen und aufrechtzuerhalten und über sie hinweg Ziele zu erreichen, die hauptsächlich digital im Internet über die Welt verteilt ja, befindlich sind. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Contributor aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Wir haben keine zwei Contributor aus mit derselben Nationalität. Das heißt, wir haben zwei Deutsche. Wir haben zwei Australier, aber sonst, wir haben Portugiesen, wir haben Briten, wir haben Amerikaner, wir haben Franzosen, wir haben Italiener, wir haben Rumänen, wir haben Slowenier, wir haben Slowaken und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wirklich breit verteilt. Und die Idee ist eben, dass es ja die traditionelle GmbH oder die AG nicht das Gerüst hergibt, die es braucht, um properly on-chain, dezentral eben aufgesetzte Projekte vernünftig am Laufen zu halten und dafür die Ressourcen flexibel rein und raus zu bekommen und es dementsprechend eben die DAO gibt, wo einige Leute anonym sind, einige Contributor, andere Leute nicht und ja, eben in der idealisiertesten Form es nur darauf ankommt, welche Leistung jemand bringt und welche Beiträge jemand eben erbringt, welche Contributions die Person eben
Okay,
bringt.
was macht denn eure DAO inhaltlich?
Die SpoolDAO an sich ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und die Aufrechterhaltung von Spool, der Plattform. Spool an sich, das Produkt, ist eine completely permissionless und completely trustless Plattform, um sehr, sehr schnell komplexe Vaults aufzusetzen. Vaults sind im Endeffekt DeFi-Strategie-Manager, Aggregatoren, wenn man so will. Ein Vault bei uns erlaubt zum Beispiel das schnelle Deployen von Kapital in 10 verschiedene Underlying DeFi-Strategien, wo wir die einzigen Player sind, die es anbieten, zum Beispiel in volatile Strategien, volatile Asset-Strategien, wie zum Beispiel Ethereum-Staking-Based Strategien, aber gleichzeitig auch Lending, Borrowing im Stablecoin-Bereich. Im Endeffekt sind wir sowas wie eine Fonds-Management-Plattform, die aber auch das Strukturieren des Fonds erlaubt. Gleichzeitig auch dann das Placement und dann auch das Portfolio-Management. Und all das eben on-chain, fully permissionless, heißt, kein Kunde muss jetzt unbedingt zum Beispiel SpoolDAO-Contributor fragen um Erlaubnis oder um Zugang, sondern es steht jedem frei, SpoolDAO an sich zu nutzen und durch die Spool-Infrastruktur eben sehr, sehr effiziente on-chain quasi Fonds aufzusetzen und zu verwalten.
Okay, wie viele Fonds habt ihr in Betrieb und was machen diese Fonds? Also was sind das für Strategien?
Wir sind jetzt gerade dabei, Spool V2 der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir hatten jetzt ungefähr 1,5 Jahre lang die erste Version von Spool am Laufen. Da hatten wir, ich meine, am Höhepunkt, wir haben etwas Schwankungen gehabt mit Strategien, die rein und raus sind, 14 verschiedene Strategien, auf denen aufgebaut werden konnte. Mit Spool V2, was wir jetzt auch schon deployed haben, es war das größte Deployment, die größte Codebase, die jemals auf ETH deployed wurde, aimen wir mit genau dieser Anzahl wieder zu launchen. Also wir starten wieder mit ungefähr 14, ein oder andere ist noch im Limbo etwas. Aber unser Ziel ist es sehr, sehr schnell, alle populären Strategien zu integrieren. Das ist der Hauptvorteil von Spool Version 2 versus Spool Version 1, dass wir mit sehr, sehr wenig Ressourcenaufwand, mit sehr, sehr wenig Entwicklungsaufwand neue Adapter bauen können, neue Strategien integrieren können. Und da hört es bei uns auch gar nicht im DeFi oder Pure Digital Asset Bereich auf, sondern auch tokenisierte Securities zum Beispiel zugänglich zu
Ja,
machen.
mach mal ein paar, Simon, mach mal ein paar Beispiele. Also wo wird da exakt investiert? Ist es Trading? Ist es Long-Term Investing? Was ist da exakt unter der Haube?
Ja, sehr gern. Also es ist wirklich im Endeffekt In-House Portfolio Management, was unsere Nutzer mit der Spool Software machen. Das heißt, wir haben Asset-Verwalter, die zum Beispiel sehr einfach in Anführungsstrichen Portfolio aufsetzen, wo die Hälfte des Kapitals in Ethereum Staking Index im Endeffekt geht. Das heißt, da ist Rocket Pool drin, da ist Lido Finance drin und Frax Finance ist drin. Und die andere Hälfte des Kapitals geht dann in Backed Ribbon-Based Short-Term US Treasuries. Das heißt, man hat im Endeffekt eine Hälfte des Kapitals in einem volatilen Asset, das aber auch Fixed Income produziert, das auch Yield produziert, und die andere Hälfte in einem recht stabilen Portfolio von Short-Term Treasuries, die auch tokenized sind. Das wäre ein Beispiel. Sonst haben wir zum Beispiel Staking Rewards, die unsere Launchpartner sind. Die starten direkt mit diesem Ethereum Index, Staking Index eben in den Space, und werden dann mehrere Versionen auflegen mit mehr und mehr Staking Providern im Angebot. Sonst haben wir zum Beispiel auch eine MiFID II-lizenzierte und compliant Crypto-Exchange aus dem europäischen Raum, die auch voll MiCA-compliant ist, die über uns ihr In-House-Earnings-Produkt aufbauen. Wo jetzt der Unterschied ist zu einem traditionellen Asset Manager, dass wir eben die ganze Infrastruktur anbieten, aber voll permissionless. Das heißt, der Code kann dann auch ganz normal zum Beispiel von der Exchange verwendet werden, von ihren Devs weiterentwickelt werden, angepasst werden. Das ist wirklich ihr In-House-Backoffice. Und ja, da ist dann hauptsächlich Stablecoin, Lending, Borrowing, vielleicht auch ein bisschen ETH-Staking, aber die können sich das mischen im Endeffekt, wie sie wollen. Und das Ganze ist super billig, super günstig und extrem effizient.
Also wir müssen noch mal eine Ebene tiefer gehen. Also was exakt sind das für Assets? Kannst du mal ein paar Beispiele machen? Was für tokenisierte Assets sind es? Welche Firmen? Welche Tokennamen? Einfach, damit man das noch ein bisschen besser verstehen kann.
Ja, gerne. Ich meine, das direkteste und ich sage mal, die bekanntesten Assets, das sind wahrscheinlich eben Stablecoins und Ethereum an sich. Mit Ethereum haben wir eben die Möglichkeit, Ethereum zu staken, was im Endeffekt, wo wir im Endeffekt dazu beitragen, das Netzwerk zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Netzwerk weiter gut funktioniert und Transaktionen processed. Und da bekommen wir eben eine Reward dafür, eine Yield. Die war über das letzte Jahr um die 5%. Aktuell ist sie, glaube ich, etwas niedriger, bei um die 4%, vielleicht sogar 3,5%. Es kommt dann ein neuer Proposal. Andererseits haben wir Stablecoins, die marktdominierenden sind immer noch US-Dollar-Stablecoins, eben von Circle, USDC oder auch von Tether, USDT oder die dezentralere Version, DAI von MakerDAO. Und basierend auf diesen Underlying Assets gibt es verschiedene Strategien. Wenn wir jetzt US-Dollar-Stablecoins uns ansehen, gibt es da die verschiedensten Lending-Borrowing-Strategien via Aave, via Compound, diese wirklich grundlegenden Infrastrukturstücke im DeFi-Space oder eben zum Beispiel auch Curve, wo wir verschiedenste Curve-Vaults und Curve-Pools haben. Und ja, auf der ETH-Seite haben wir dann auch dieses Phänomen des Liquid Stakings. Also normalerweise, wenn ich aktuell Ethereum staken möchte, muss ich mich im Endeffekt anstellen, um rein zu dürfen mit meinem Ethereum. Dann muss ich meine eigene Node betreiben oder ich bezahle jemanden wie eine Allnodes oder ein Block Daemon oder institutionelle Anbieter dafür, dass sie meine Node betreiben. Und dann brauche ich eine gewisse Anzahl an Ethereum, auch zum Beispiel 32 oder in einem kleineren Case 16 Ethereum Minimum, um staken zu können. Beim Preis von 1500 bis 2000 Euro, je nachdem, wo wir gerade stehen. Ist das natürlich eine gewisse Mindestanforderung. Jetzt im Liquid Staking-Bereich haben wir jetzt die großartige Möglichkeit, mit sehr, sehr viel weniger Kapital bereits am Staking teilzuhaben. Und da gibt es eben verschiedenste Protokolle wie Lido, das sind die größten Player am Markt, sonst Rocket Pool, Frax, aber jetzt auch kleinere, innovativere. Player, die immer wieder an den Markt drängen, wie eine Unsheath oder eine Sommelier Finance. Und da gibt es relativ viel Innovation aktuell, die es bereits erlauben, mit eben sehr viel weniger Kapital daran teilzuhaben und gleichzeitig auch die Zeit, die es aktuell noch braucht, vom Anfang zu staken und ich möchte gerne wieder aufhören und mein Ethereum wieder rausziehen, diese Zeit auch im Endeffekt ja, übernehmen für den User und dementsprechend neue Strategien möglich machen, wie eben sehr schnelles Rein, Raus aus individuellen ETH-Staking-Strategien.
Okay, also dann geht es quasi primär um Staking und so ja tiefe DeFi-Strategien. Wo sitzt die da? Wie funktioniert das? Weil es ist ja dezentral. Wie bist du da beschäftigt? Gibt es da einen Vertrag oder wie kann man sich das vorstellen?
Man kann es sich wahrscheinlich am ehesten vorstellen wie eine Open Source Software erhaltende Foundation, sowas wie bei Linux. Wir sitzen wirklich überall, also es gibt jetzt kein Büro oder keinen Firmensitz. Wir sind rein übers Internet organisiert und es gibt auch keinerlei Verträge. Es ist wirklich im Endeffekt pro bono. Jeder contributet direkt in die verschiedenen Arbeitsgruppen im Endeffekt. Und jede Arbeitsgruppe hat einen Leiter, der führt diese an und sorgt dafür, dass Ressourcen vernünftig aufgewendet werden. Und wir stehen in sehr engem Kontakt mit natürlich der Community und mit unserer erweiterten Community, mit unseren Tokenholdern und so weiter. Und dementsprechend sind wir auch direkt an die Weisungen gebunden, die über die Governance angegeben werden. Das heißt, wir haben ein Governance-Forum und Snapshot für Voting. Das heißt, was im Endeffekt an Vorschlägen von Token-Haltern gemacht wird und wofür gewotet wird, daran sind wir dann auch gebunden. Das ist dann von uns auch zu erfüllen. Und sonst alles, wie gesagt, dezentral, komplett remote, work from home. Einmal im Jahr machen wir ein Meetup. Wir schauen, dass wir die meisten Contributor an einen Ort bringen und dann mehrere Tage Workshops machen, um vor allem die strategische Vision wieder zu alignen und alle auf dieselbe Seite zu bringen, alle auf denselben Stand zu bringen. Aber sonst wirklich komplett remote und die meisten Contributor sehen sich überhaupt nicht das Jahr über.
Okay, das ist ja interessant. Und wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Ist es über GitHub oder über Protokolle, WhatsApp, Chatsysteme, Word, Google? Also würde mich einfach mal interessieren, wie sowas operativ abläuft, weil die meisten Leute quasi ja wahrscheinlich so einen Job nicht haben.
Nee, absolut. Es ist auch etwas, an das man sich entweder gewöhnen muss oder wo man bestens schon Erfahrung mitbringt. Wir hatten sehr viele Contributor, die es versucht haben, die auch in den ersten Gesprächen sehr hoffnungsvoll klangen und wo wir auch hohe Erwartungen hatten, wo dann aber sehr schnell rauskam, dass es zu viel ist, dieses sich nie treffen, nur über Calls, im besten Fall mal Videocalls miteinander zu reden, sonst voll über Telegram zu kommunizieren. Wir haben jetzt auch keinen Slack-Server oder ähnliches, sondern es ist wirklich alles über Telegram-Arbeitsgruppen im Endeffekt organisiert und sonst ja über Google Docs, Google Spreadsheets läuft sehr vieles, sonst ja klar GitHub auf der technischen Seite. Eigentlich alles über die Cloud und über Calls und über Telegram-Gruppen ist sehr gewöhnungsbedürftig, absolut. War auch für mich komplett, nicht komplett neu, aber in dieser Intensität und in dieser, wie allumfassend es war, war es neu. Also ich hatte vorher noch keine Rolle, in der ich wirklich meine Kollegen höchstens einmal im Jahr treffe, sondern immer welche, wo ich sie zumindest mehrmals im Monat getroffen habe. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr gut für Menschen, die ohnehin gewohnt sind, sehr, sehr selbst motiviert zu arbeiten, sehr intrinsisch motiviert, Dinge weiterzubringen, die auch holistisch denken im Sinne von, was wollen wir wirklich erreichen als Arbeitsgruppe, als Organisation, wo wollen wir hin und wie leiste ich am besten meinen eigenen kleinen Beitrag, um dorthin zu gehen. Und es ist sehr, sehr schwierig für Menschen, die es gewohnt sind, gemicromanaged zu werden oder sehr beschränkte, einen sehr eingeschränkten Rahmen zu bekommen und sehr klare Anweisungen zu bekommen. Wenn man das gewohnt ist, ich glaube, dann ist es sehr, sehr schwierig, so wirklich 8, 9, 10 Stunden am Tag komplett remote das Jahr das ganze Jahr hinüber
Naja.
zu arbeiten, motiviert zu bleiben.
Okay, sehr spannend. Und wo wollt ihr hin? Also, wo soll das wachsen? Wie ist der Wettbewerb? Gibt es auch noch andere DAOs dieser Art? Wie viele DAOs dieser Art gibt es? Wie ist so das gesamte Umfeld?
Insgesamt, vielleicht haben deine Zuhörer auch schon gut mitbekommen, aktuell ist das Ganze sehr etwas schwieriger im DeFi-Bereich. Wir sind in Tiefen des Bärenmarktes. Dementsprechend ist auch, sag mal, die Konkurrenz oder andere Angebote etwas ausgedünnt. Zu den Hochzeiten des DeFi-Sommers vor ja, 2 Jahren mittlerweile gab es sehr viele nicht wirklich Angebote, weil sehr wenige DAOs wirklich mit diesem Plattformgedanken bis zum fertigen Produkt gekommen sind. Aber zumindest es gab sehr viele White Paper und es gab sehr viele Versprechungen, so eine komplette Plattform, die im Endeffekt als komplette Portfolio-Management-Software und Fund-Management- und Administrationssoftware dient, im DeFi-Bereich und im generell Tokenized-Asset-Bereich an den Markt zu kommen. Wirklich geschafft, sonst sehr wenige. Wir haben zum Beispiel, klar, immer noch YFI, Yearn, die mit die ersten waren, die wirklich gute Actively Managed Vault-Strategien an den Markt gebracht haben. Die stehen aber auch immer noch dort, dass sie eben aktiv verwaltete Portfolio-Strategien, Portfolio-Management-Strategien anbieten, die eben nicht selbst verwaltet werden können. Was in der große Unterschied ist zu uns. Wir haben hauptsächlich den eben B2B2C-Approach. Wir sagen, wir bauen Software für professionelle Akteure, die wiederum Produkte für ihre Endnutzer bauen. Dementsprechend wir fassen überhaupt kein Geld an. Wir können gar kein Geld anfassen als DAO. Es gibt da jetzt kein, wir können nicht den Stöpsel ziehen und sagen, jetzt ist das Geld weg oder jetzt ist problematisch, das Geld herauszuziehen, sondern wir geben wirklich nur die technische Infrastruktur an den Nutzer, an den professionellen Nutzer, um diese Vaults zu bauen. DAOs gibt es immer noch sehr, sehr viele. War für mich ganz ehrlich, ich bin seit 2014 wirklich wirklich aktiv im Crypto-Space. Meine ersten Touchpoints in Bitcoin hatte ich 2009, 2010 über ja, die Austrian School Meetups und eben libertären Background. Aber so richtig in Krypto bin ich 2014 mit dem Ethereum White Paper eingestiegen. Und einer der ersten Gedanken war ja damals, eben DAOs aufzusetzen. Organisationsformen, die wirklich ins 21. Jahrhundert passen, wo ich mir nicht die Gedanken machen muss, wo sitzt jemand, wie organisiere ich das über Timezones hinweg, wie organisiere ich das über Kulturen und Sprachen hinweg, sondern wo ich davon ausgehe, dass grundlegend im Internet über die Welt verteilt schon diesen einen Archetyp gibt von Contributor, der ohnehin im Internet aufgewachsen ist, der eine internationalisiertere Kultur mitbringt und für den es nicht so ein großer Wandel ist, weil nicht so ein großer Schock ist, auf einmal mit Menschen aus anderen Kulturkreisen komplett digital zu arbeiten. Und das Ganze eben auch sehr, sehr transparent zu gestalten über Voting-Mechanismen, über ja, klare Traceability der Arbeit. Das hat mich damals super interessiert. Also ich selbst habe auch noch einen Background in der Verhaltenspsychologie. Ich habe mein MBA auch in angewandter Verhaltenspsychologie gemacht und Organisationsentwicklung hat mich immer super interessiert. Deswegen war das für mich total spannend. Und wie es in der Realität so ist, wenn dann ja, die Gravitas der Situation und auch verschiedene Krisen in so einem Environment auf einen treffen, fällt man sehr schnell wieder in altbekannte Verhaltensmuster zurück. Und man merkt dann auch, dass bei einer DAO die Ideologie und die schönen Ideen an der Realität sehr schnell zerschallen können und einige als hergebrachte Strukturen schon auch ihren Sinn haben. So Dinge wie zum Beispiel eine Board-Struktur, man hat einen CEO oder allgemein C-Level, das als Board reportet. Man hat Stakeholder, die dann wieder über Board- und Shareholder-Meetings organisiert sind, damit man nicht das ganze Jahr hinweg von jedem einzelnen Tokenholder zum Beispiel ständig Input bekommt und ständig auch reacten muss. Organisationen können sehr schnell gelähmt werden von zu viel Input. Und auch sonst, dass ja nicht jeder Proposal, der es ins ein Governance-Forum schafft oder der beliebt ist, allzu gut ist oder allzu zuträglich und zukunftsfähig ist. Aber wenn die Struktur so aufgesetzt ist, dann muss man als Contributor auch Dinge tun, die die man für weniger zuträglich hält, wobei das dann auch im Corporate Environment nicht ganz so viel anders ist.
Ja, das ist eine interessante Sache, weil die Kryptowelt versucht manchmal Dinge komplett neu zu entwickeln und vergisst dabei manchmal, dass es eigentlich schon tolle Ansätze gibt, wie Hierarchien hier und da, Netzwerke, andere Entscheidungsmechanismen, ein Vorstand, ein Board, Gremien und so weiter. Das sind ja oftmals Dinge, die über Jahre, Jahrhunderte entwickelt worden sind und nicht schlecht sind.
Absolut. Nein, es ist, ich sage immer gerne, im Kryptobereich hat man sehr viele junge, motivierte, digitale Leute, die wirklich ja, das Internet verstehen, die digitale Kultur verstehen, die auch den Ethos von Krypto wirklich verstehen, aber die eben überhaupt nicht, selbst im DeFi-Bereich, die traditionelle Finanzwelt verstehen oder die traditionelle Organisationsentwicklung verstehen. Und man muss nicht überall das Rad neu erfinden, wie du gerade gesagt hast. Sehr vieles macht einfach Sinn und kann eins zu eins übernommen werden. Und man kann sich sehr viel Arbeit sparen und sehr viel ja, Fleiß und Mühe und sehr viel Frustration ersparen. Auf der anderen Seite hat man auch im traditionellen Finanzbereich, in der traditionellen Organisationsentwicklung, im traditionellen Corporate Environment sehr viele Leute, die eben die andere Seite nicht verstehen, aber trotzdem in Rollen stehen, sitzen, wo sie für Kryptoaktivitäten, digitale Asset-Aktivitäten und so weiter zuständig sind. Und ich glaube, da gibt es noch immer noch eine sehr weite Divide und wo man auch noch merkt, wie schwierig es ist, selbst große Organisationen wie, was weiß ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber große Krypto-Organisationen mit hunderten Mitarbeitern und aber hunderte von Millionen an Spending und auf der anderen Seite traditionelle Banken zum Beispiel zusammenzubringen, weil an der Schnittstelle auf beiden Seiten nicht unbedingt die besten Vermittler sitzen.
Naja, das ist ein interessanter Punkt, weil Schnittstellen sind schwierig zu definieren, teilweise Arbeitspakete sind schwierig zu definieren und nicht alles lässt sich eben in Standardprotokolle packen. Da brauchst du immer noch Menschen dazu, gell?
Ja, absolut.
Sehr
Nein.
spannend.
Ja, genau das ist es. Du brauchst, ich meine, du brauchst generell überall, wo es darum geht, Dinge neu zu denken und Prozesse zum ersten Mal aufzusetzen, brauchst du sehr findige Personen an den richtigen Stellen. Und oft hast du, ich sag mal, als Organisation die Wahl, wenn du neu einstellst und du händeringend nach Leuten suchst, die auch sehr, sehr schwierig zu finden sind. Jetzt sage ich mal, Erfahrung im Digital Asset Bereich, aber gleichzeitig auch etwas Professionalität und traditionelle Erfahrung mitbringen. Du kannst den, ich sag mal, typischen Ex-McKinsey-Innovationsberater Typen einstellen, der jetzt nicht wirklich den Ethos Lived and breathed hat, aber der die ja, traditionelle Erfahrung mitbringt. Oder du kannst oft dann den komplett Digital Native DeFi-Guy einstellen, der oft noch höhere Salary-Erwartungen hat als der Ex-McKinsey und gleichzeitig der sehr, sehr schwierig zu integrieren ist. Aber der zumindest die ja, Subject Matter wirklich gut versteht. Und es ist ein Catch-22. Es ist nicht so, als gäbe es da wirklich Kandidaten wie Sand am Meer, die wunderbar in beiden Welten aufgehen und das alles gut mitbringen. Und das heißt, die im letzten Bullmarkt, das merken wir auch in der DAO und mit Contributern, sehr viele DAOs haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben für ihre Contributor, haben fürstlich wirklich bezahlt und dementsprechend sind die auch immer noch im tiefen Bärenmarkt ja, die Gehaltserwartung. Also ja, das ist teilweise absurd. Wo man daran denkt, in der traditionellen Finanzwelt oder traditionellen Unternehmensberatung, da würden sich die Leute die Finger lecken, wirklich danach, nach diesen Gehältern. Auf der anderen Seite, ja, ist es eben dadurch bedingt, dass einfach so, so viel Wagniskapital in die Industrie geflossen ist, in der Zeit und es zu wenige Leute gab. Dementsprechend war es einfach ein komplett verzerrter Markt und langsam beruhigt sich wieder.
Okay. Wie ist dein Ausblick für dieses Jahr?
Noch etwas skeptisch, um ehrlich zu sein. Ich glaube jetzt nicht, dass wir unbedingt wieder in die Euphorie zurückkehren in den nächsten 3 Monaten. Ich bin firm Believer, dass Krypto eine der risikoreichsten Asset-Klassen ist, wahrscheinlich noch risikoreicher als Wagniskapital und Private Equity. Und dementsprechend glaube ich fest, dass wir 2 Dinge brauchen, um wieder in einen Bullenmarkt und in wirklich optimistische Zukunftsaussichten zurückzukehren. Das eine ist ganz klar günstigeres Geld. Wir brauchen ein Ende der Rate Hikes. Wir brauchen ja Ja, günstiges Geld, ganz klar. Und auf der anderen Seite brauchen wir, glaube ich, schon eine neue Welle an Produktinnovation, wirklich eine Next Gen Generation, wo wir den DeFi Summer hatten, der eben die letzte belebt hat, die letzte Innovationswelle. Glaube ich, dass wir was Ähnliches wieder brauchen. Wenn ich dir klar sagen könnte, was es ist, dann würde ich wahrscheinlich nochmal meine Ressourcen anschauen, meine Zeit anschauen und ganz klar da nochmal rein investieren. Ich glaube immer noch fest, dass DeFi absolut in den Kinderschuhen steckt und da noch so viel Innovation zu finden und zu erledigen ist. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt nochmal nach NFTs auch und nach dem ersten Metaverse-Gedanken nochmal was komplett Neues erleben. Aber ich kann nicht sagen, was es ist.
Ja, wir wissen es noch nicht. Ich denke, das ist ein wunderbares Schlusswort, Simon. Es war sehr spannend, ein Gespräch mit der Zukunft sozusagen. Vielen lieben Dank. Und ich würde vorschlagen, ich wünsche dir und allen Hörern da draußen noch einen wunderbaren Tag. Ich werde auch selber nochmal drüber nachdenken, wo uns die DAOs hinführen können. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich super gefreut. Vielleicht an die Zuhörer, wenn der eine oder die eine oder andere Interesse hat. Wir haben einen Discord-Server, spool.fi. Wir haben auf Telegram eine Community-Gruppe. Einfach reinschnuppern. Wir sind super happy über jedes neue Community-Mitglied. Und sonst, ich bin gerne jederzeit auch auf LinkedIn erreichbar als Simon Schaber. Ich glaube, ich bin eh der Erste, der aufpoppt. Also einfach immer gerne eine Anfrage zur Vernetzung schicken.
Super.